FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes.
Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FOI-Podcast über Industrie und Innovation. Und mir gegenüber sitzen heute zwei gut aussehende junge Herren, auch noch mit einem wohlklingenden Namen, und zwar zweimal Markus. Ich habe mich gefragt, ist Markus eigentlich U-Deklination? Ist es dann Markus? Oder?
Nee, es ist klassisch. Ich glaube, es ist klassisch. Es ist ja der Sohn des Mars. Also, ist das denn Fili Imati oder sowas? Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht. Lange her. Vielleicht kann der andere Markus uns Aufschluss geben. Also der eine Markus ist, wie viele schon erwartet haben, Markus Ahorner. Hallo Markus.
Hi.
Und der andere Professor Markus Klifken. Hallo Herr Professor.
Ja, hallo. Einfach Markus reicht.
Einfach nur das reicht. Auch das ist noch einfacher. Ich muss trotzdem ein bisschen unterscheiden, um nachher die richtige Ansprache wählen zu können. Wunderbar. Markus Klifken, was führt Sie denn in einen Industriepodcast wie unseren?
Ja, gute Frage. Ich bin auch noch ein bisschen am Überlegen, ob ich meine Meinung noch mal zur Äußerung ändere. Nein, ich habe in der letzten Zeit mehrfach vorgetragen, Präsentationen gehalten, die aufgezeichnet wurden und die von anderen mitgehört wurden. Und man hat im Nachhinein darauf Reaktionen bekommen. Das Format habe ich noch nie weiter ausprobiert, direkt einen Podcast zu machen. Sie sprachen mich drauf an und ich gebe offen zu, ich bin neugierig, was rauskommt und was dann daraufhin passiert.
Darauf bin ich auch neugierig, vor allen Dingen, weil wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch, also zum einen jetzt und auch schon vor gut zwei Wochen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben ja schon die Themen angesprochen, die wir heute mal erörtern wollen. Und Sie sagten, es ist ein Herzensthema von dir, quasi die Verbindung von Open Strategy und Systems Engineering. Und da drängt sich von meiner Seite natürlich erstmal die Frage auf, insbesondere auch für die Hörer, was sind diese beiden Dinge denn?
Ach, wenn das so einfach wäre, so mit allen Schlagen. warum sind es Herzsysteme, ist vielleicht die erste Frage, die ich beantworten kann. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich mein gesamtes Berufsleben wirklich mit Produktinnovationen beschäftigt habe, die teilweise auch länger gebraucht haben, als ich daran gearbeitet habe, bis sie wirklich auf die Straße, in die Luft oder wo auch immer hinkamen, bei Produktsuche. Und was ich sehr früh kennengelernt habe, dass man über Strategie spricht und dann sagt, und dann ist die Frage, was ist denn eigentlich eine Strategie? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich bei Roche den Auftrag kriege, ich soll doch mal eine Strategie für hydraulische Hybride zusammenstellen. Hydraulische Hybride für Nutzfahrzeuge war eine Alternative zu elektrischen Hybriden. Und wir wollten damit Geld verdienen. Und die Frage war, wie stellt man eine Strategie auf? Zu der Zeit habe ich mich sehr intensiv mit den Dingen beschäftigt, die man bei Roche gerade aus aus der Integration und der Arbeit von Malik ausgearbeitet hat und wie man Geschäftsmodelle aufbaut. Alles gemacht, wir hatten tolle Ideen und es ist genau das passiert, was empirisch alle auch wahrnehmen. Diese Strategien sind nicht realisiert. Dann ist in der Karriere Folgendes passiert, dass man Schritt für Schritt halt immer eine Stufe mehr im Unternehmen erklommen hat und noch größere Strategieaufgaben. Dann gab es für den einen Bereich eine Strategie, für das andere Thema eine große Strategie. Und erstaunlicherweise habe ich eigentlich immer nur erlebt, dass diese Strategien nie wahr wurden und alte Geschäfte wuchsen. Und das war ein sehr spannender Effekt. Und manche Dinge kamen wie selbstverständlich und dann schossen die durch und skalierten wie irre. Und das hat mich dann interessiert, was muss man tun, um eine Strategie besser zu machen. Ja. Jetzt kommen wir es mal mit einem Schwung rüber in Richtung Open Strategy. Ich stand dann 2016 in der BPW außerhalb von Bosch im deutschen Mittelstand unterwegs, der sich das erste Mal, nein, in Wirklichkeit schon seit vielen Jahren an Elektronik und Elektronifizierung von Achsen und Trailern beschäftigte. Die hatte wirklich alles ausprobiert und ich habe mir die Dinge so angeschaut, die meine Vorgänger und andere Kollegen auch probiert haben, auch der damalige CEO selber ausprobiert haben. Das sah alles relativ richtig aus, aber nichts von dem flog. Manche Dinge sahen auch schlimm aus, dann kann man nur auf die Idee kommen. Aber das ist einmal nicht immer so gewesen. Da waren auch wirklich gute Sachen dabei. Und die Frage war, warum kam das nicht? Obwohl man eine marktdominante Position hatte. Hm. Was auch in die Welt posaunt hat, hat jedem einer zugehört, aber es kam nicht zum Markterfolg. Und wir suchten eben für das Thema Elektronik und Mechatronik und auch Internet der Dinge, suchten wir einen komplett neuen Ansatz. Wir haben uns dann umgetan in den typischen Strategien, Organisationen und Beratern und stellten fest, dass es eigentlich gar nicht so viele gibt, die es anders machen, als ich es von Bosch kannte. Die machten einen Businessplan, die befragten Kunden. Ja. Und die wussten dann genau, was es kostet und wie groß der Markt ist und dann müsste das Ergebnis doch so sein. Das war sehr unbefriedigend, weil ich ahnte, dass das nicht funktionieren kann. Damals stößte ich auf die IMP, das ist die Innovative Management Partners unter Professor Stefan Friedrich von den Eichen und der machte einen Pitch bei uns und erzählte von neuen Ansätzen, die er anders angeht. Wir haben auch andere kluge und heute auch teuer gehandelte Innovationsberatungen im Wettbewerb gehabt, aber uns begeisterte einfach diese Nähe zum Mittelstand und auch ein paar Dinge, die einfach anders sind. Und so wurden wir in der BPW einer der Pioniere der Open Strategy. Wir haben das gemacht. Ja. Wenn Sie das Buch heute lesen, Open Strategy von den vier Autoren, sehen Sie auf Seite 143, dass die BPW und mein Name für ein Produkt dann auch als Suche nach einer Killer-Applikation auch näher beschrieben wird, wie wir da gekämpft haben.
Ja. Ich kann so viel spoilern, ich habe es vor kurzem gelesen.
Also, das habe ich auch entdeckt, dass ich da drin stehe.
Ja, in der Tat, genau.
Ja, ja. Ah, da ist ein Traum wahr geworden übrigens. Ne? Ich wollte immer mal eine ISBN-Nummer, das hat bisher nur einmal geklappt.
Ja.
Als Autor arbeite ich vielleicht noch eines Tages. Aber ich wollte es in einem ganz renommierten Verlag. Jetzt bin ich aber wenigstens über den Weg namentlich in einem Buch erschienen, das aus der MIT Press kommt.
Ja, das, ich wollte gerade sagen, das ist doch schon ein großer Erfolg. Aber man muss sagen, es ist tatsächlich auch ein Traum von mir. Ich habe es bis jetzt noch gar nicht geschafft, muss man sagen. Bei mir gibt es noch keins, aber ich möchte gerne irgendwann, das steht auf meiner Bucketlist, ein Buch schreiben.
Ja.
Vielleicht mögen wir auf das oder wollen wir auf das Beispiel mal eingehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging es ja um einen intelligenten Spanngurt,
der
quasi zur Ladungssicherung eingesetzt wird und dementsprechend quasi dem Fahrer die Möglichkeit gibt, quasi auch während der Fahrt eine Meldung zu bekommen, sollte die Ladung sich lösen oder wenn sie nicht korrekt gesichert wäre. Genau. Entsprechend zu reagieren.
Ne? So wie Sie es erzählen, klingt es so, als wenn es gar nicht anders sein dürfte. Ne?
Das ist, glaube ich, retrospektiv immer so, oder? Das ist ja der Trick. Also wenn man es von hinten anguckt, ist ja immer logisch, wie es hätte sein müssen.
Das ist ganz spannend. Wir haben einen ganz großen Denkwechsel gemacht. Das gehört eben zu Open Strategy. Wir haben nicht mehr unseren Kunden befragt, sondern wir haben Anwender beobachtet. Und diese Art von Befragung, die wir dann gestartet haben, war auch nicht die klassische Befragung, wie viel darf denn sowas kosten, sondern wir haben nach den Problemen gefragt, in einer offenen Fragetechnik, die man ethnologische Befragung nennt. Und wir haben unheimlich viel dabei gelernt. Es ist kolossal, aus der Beobachtung zu lernen und nicht aus der Annahme. Und sich wirklich mal hinten zurückzusetzen und zu sagen, die Lösung ist noch gar nicht bekannt.
Ja.
In dem Fall war es jetzt besonders spannend. Wir hatten schon mal in dem Unternehmen einen ähnlichen Ansatz auf eine andere Art und Weise gefahren und der war zu teuer. Wir hatten aber gleichzeitig schon mit einem Studenten zusammen hatten wir einen Produktansatz erarbeitet und waren uns eigentlich ziemlich sicher, das könnte doch irgendwie klappen. Hm. Das haben wir der IMP nicht erzählt. Ja, und dann hat die IMP einfach mit uns eine Suche und eine Reise begonnen. Die war eben anders. Wir haben das nicht aus dem Trailer gesehen, sondern wir haben gesagt, okay, anstatt den Fahrwerk anzuschauen, gucken wir uns an, wo das Geld verdient bei einem Anhänger. Und das wird nämlich dadurch verdient, dass Ware transportiert wird.
Ja, klingt trivial, aber ja.
Genau, aber wenn Sie Achshersteller sind, sehen Sie das unter Umständen einfach komplett anders. Sie sagen, ja, der muss ja rollen hier drin. Hm. Nur wenn Ware bewegt wird. Nein, die Ware selber ist der Wert und nicht die Bewegung, sondern die Destination und das Ankommen. Und dann haben wir uns mal auf so eine Ware gesetzt, wie wird die eigentlich in so einem Trailer bewegt? Und haben uns dann einen ganzen Katalog von Ideen gehabt. Wir hatten irgendwie rund 250 Ideenkeime, die wir aus Workshops erarbeitet haben, die mit internen und externen Experten und Experten aus anderen Gebieten zusammengesetzt waren. Das heißt, wir haben sehr breit gestreut mit dem Wissen und mit dem Einschätzen und konnten auf die Art und Weise manche Ideen, die schon längst da waren, nochmal wiederholen, haben aber auch ganz neue Ideen gehabt. Das Entscheidende ist, was dann ganz häufig passiert, dass man sich eine von den Ideen schnappt und die macht man dann. Und zwar genauso, wie man alles macht. Das ist hochbrisant und gefährlich. Und das haben wir dann nochmal mit mehreren Pitchläufen gehabt. Wir haben uns dann jene Idee erst einmal sauber ausarbeitet. Wir haben sie sauber beschrieben. Wir haben Leistungsversprechen, Business Cases aufgebaut. Und wir haben so Kriterien, wirklich neutrale Kriterien geschaffen. Was dann immer rauskommt, sind so 3-4 Dinge, die so richtig gut aussehen. Und dann beginnt das, wo der normale Unternehmer sagt, das mache ich jetzt und legt mich. Dann haben wir noch einen Schritt dazwischen eingelegt. Und da waren zum Glück meine Kollegen nicht dabei, sondern ich der einzige Geschäftsleitungsmitglied, das das mitgemacht hat. Ich bin da etwas experimentierfreudiger und es tat nicht so viel. Das heißt, hieß die Übung, zerstöre deine Idee. Ja. Also wir haben 2 wichtige Dinge gemacht. Wir haben einmal überlegt, was könnte eigentlich dagegen sprechen, die Idee zu machen? Und haben jeden möglichen Ansatz, der uns eingefallen ist und den anderen auch einfallen, benutzt, um diese Idee zu zerstören. Hm. Und ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Spiel ist der sogenannte Unfair Competitor. Was sehr gerne passiert ist, dass man eine kolossal tolle Idee hat. Zum Beispiel so ein Heizungsbauer sagt, ich mache jetzt eine Wärmepumpe. Und das will die Regierung auch, ne? Die träumt ja davon, dass es jetzt ganz viele Startups gibt mit Wärmepumpen. Ja. Und er versucht da eine Wärmepumpe zu bauen. Ja, und wer baut die meisten Wärmepumpen auf der Welt? Das sind Unternehmen in Asien und in den USA. Ja. Weil Klimatisierung, also elektrische Temperatursteuerung, ist dort Stand der Technik. Und verbrennen, so wie wir das machen, kennen die quasi nicht. Das heißt also immer dann, in dem Augenblick, wenn man nun jetzt wirklich in die Richtung will, können andere Unternehmen, haben die schon einen so großen Marktanteil in der Technologie, dass deren Skalierung, selbst wenn die Idee dann in Deutschland so schön hochkommt, man sich einfach in den Sack stecken kann und der Ideenfinder in Deutschland, der kleine Innovator, kommt einfach mit der Skalierung nie auf die Stückzahl, um die Preise so weit runterzubringen. Ja. Jetzt ein bisschen andersherum ist das ja bei Weiland passiert, ne? Ja. Ganz spannend. Nachdem Carrier, einer der größten Hersteller von Klimageräten, einer der ganz großen, das geblickt hat, was da in Deutschland so abläuft, hat er sich umgeguckt, wer ist denn interessant in Deutschland und wer ist käuflich? Und hat festgestellt, dass man viel Geld den Markt einfach kaufen kann. Und interessanterweise kauft er ja nur den Marktzugang. Ja, klar. Der will nicht unbedingt was produzieren.
Der will nicht produzieren. Der möchte die Kundenkontakte.
Der möchte, braucht die wichtigen und guten und qualitativen Kundenkontakte. Er braucht das Händlernetz. Weil er das nicht, weil dieser Markt, Heizungsmarkt, Verbrennung, da war er nie drin. Keine Ahnung von. Aber er hat ein Produkt, das für den zukünftigen Heizungsmarkt, nämlich Wärmepumpe, hat er schon alles fertig. Er braucht nur noch jemanden, der es verkauft. Und er hat es zu einem Preis, den er in Weiland niemals über Skyland hätte erreichen können. Ja, und genau solche Sachen haben wir dann einfach durchtrainiert, Produkt für Produkt, nach und nach. Und wir hatten zum Schluss eine Hitliste von ungefähr 10 Ideen, die auch immer wieder im Internet grassieren, wie zum Beispiel das Päckchenpacken von LKWs, dieses Tetris-Spiel, wie kriege ich Päckchen rein. Das hatten wir auch 2016 schon auf dem Plan und hatten auch Ideen, wie wir es machen. Deswegen haben wir uns auch mit künstlicher Intelligenz im Laderaum dann plötzlich beschäftigt. Das ist ganz was Neues, ganz was Verwegenes. Und wir hatten auch plötzlich einen Experten an Bord. Das hatten wir dann aber schon wohlweislich früh gemacht, der auf dem Gebiet der Bilderkennung promoviert hatte im Rahmen der künstlichen Intelligenz. Da hatten wir also sozusagen einen Kenner, wenn wir sowas machen wollten, wie wir das so uns hinkriegen. Wir haben sogar mit Unternehmen darüber gesprochen, wie sie ihre Bild- und Kameratechnik entsprechend anpassen, damit man so etwas hinkriegt. Also so haben wir uns dann eine ganze Menge ausgedacht. Und der iGurt war unser absoluter, das war dann zum Schluss unser Killer. Killer-Anwendung. Weil in der Strategie konnten wir uns unmöglich, das kann eigentlich kein mittelständisches Unternehmen, sich auf 5 Projekte auf einmal stürzen, sondern man stürzt sich auf 1 oder 2 und dann setzt man die durch. Bei Bosch war das natürlich, konnte man größere Spiele spielen. Das geht im Mittelstand nicht und das wollten wir auch nicht. Wir wollten auch beweisen, dass die Organisation, die diese Ideen hat, auch in der Lage ist, überhaupt solche Ideen umzusetzen. Weil nach den vielen gescheiterten Ideen war diese Organisation damit einem ziemlichen schlechten Karma versehen. Und das wollten wir auch mal ändern. Ja, und dann haben wir uns das ganze Thema angeschaut. Und was spannend ist, warum ist der iGurt noch nicht auf der Welt so weit verbreitet, wie wir das alle vermuten, weil das Ding so cool ist? Naja, es ging in die Hände des Vertriebs. Da gibt es auch einen schönen, im Harvard Business gibt es dann auch einen schönen Beitrag darüber, warum alle Innovationen im Vertrieb scheitern. Es endete nämlich einfach mit der Frage, die einen, ich habe das mitgehört, ich dachte, der traut sich das gar nicht zu sagen, wenn ich dabei bin, aber der hat das tatsächlich auch gemacht. Fragte den Kunden, guck mal, hier ist unser iGurt, kostet x Euro, ist das nicht zu teuer? Geld ist zu teuer. Damit war natürlich im Grunde genommen unser Vertriebskanal zu. Und das war eine Schwierigkeit. Übrigens ist es bei digitalen Produkten ganz häufig so, dass die im ersten Ansatz gar nicht durchkommen. Wir haben das gleiche Spiel in der Telematik gespielt. Die Telematik ist ein Thema, das war sicher, dass das kommt. Das war nur eine Frage der Zeit. Manche haben sie einfach nicht durchgehalten. Die BPW hat es durchgehalten. Und plötzlich kam es und von 10-20% Durchdringung im Markt und die BPW mit idem war der größte, seinerzeit der größte auf dem Markt, er hat mit innerhalb von 1-2 Jahren der Neumarkt sich zu 100% auf Telematik in Trailern verändert. Und so denke ich, sehe ich eigentlich die ganz große Zukunft des iGurts. Wenn es irgendeinen Anlass gibt und irgendeine Klarheit gibt, irgendjemand gibt, der so ein Feature dann auch als Ausrüstung in der Erstausrüstung mal mitnimmt, mit verschenkt oder in den Preis tief einkalkuliert, anstatt ihn als einen Sonderpreis darzustellen, dann wird das Ding erstmal richtig. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann kommt auch vielleicht die Zeit, dass Kunden erkennen, dass sie das Hauptproblem, nämlich die Ladungssicherung, damit auch tatsächlich innerhalb von 1 Jahr im ROI bezahlen.
Ja, respektive die zweite, also oder ein weiterer Punkt, der sich für mich da aufdrängt, ist natürlich auch ist eine gesetzliche Vorgabe.
Die ist einfach, die gibt es. Das ist die Straßenverkehrsordnung, die sagt, dass Ladung ist zu sichern. Hm. Jeder, der Ladung nicht sichert, hat ein Problem. Und er ist eigentlich, wie beim Autoführen, ist man zur ständigen Wachsamkeit gefordert. Also es gibt da keine Ausrede. Nur ist der Schadensfall zum Glück relativ selten. Aber wenn er ist, ist er relativ teuer. Ja. Der Schadensfall in der Dienstleistung, der Warenlieferung ist viel teurer und viel realistischer. Also wir haben alle, die wir in der Untersuchung uns genauer angeschaut haben, die haben gesagt, sie haben ungefähr pro Fahrzeug etwa 1 Retoure dadurch. Hm. 1 Retoure kostete, glaube ich, um die 1.000 bis 2.000 Euro. Hm. Wenn Sie mal gucken, was denn Schadenskosten bedeuten mit Verwaltungskosten, also die Schadensnebenkosten, ist das oft der Warenwert mal 10. Hm. Wenn Sie den vermeiden können durch ein Eigurt, also wenn Sie davon jährlich einen vermeiden können, dann zahlt sich das locker. Aber nur Unternehmen, die so weit denken, ja, ist soweit. Ja. Aber was ich daraus wieder lernte, war, wir haben recht viel richtig gemacht an der Strecke der Organisation. Uns ist aber dabei eigentlich aufgefallen, dass wir irgendwo doch was noch nicht ganz so gut gemacht hätten, sonst hätten wir ja 100% Trefferquote und die Strategie wäre voll und ganz aufgegangen. Und irgendwie ging es uns wieder so ähnlich wie anderen. Wir waren jetzt ein ganzes Stück besser, aber so richtig toll war es noch nicht. Und da kommt eigentlich der zweite Teil meiner Folie her. Ja. Wir haben am letzten Schluss, also wenn die Strategie steht, haben wir im letzten Schritt dann sozusagen die Exzellenz vermessen lassen, nämlich die Implementierung in den Markt. Und wenn Sie den Vortrag, den ich Ihnen zugeschickt habe, ein bisschen genauer anschauen, für Ihre Zuhörer, das war der Vortrag, den man bei der Peter Drucker Society auch auf der Webseite sich auch nochmal anhören kann über die Wirksamkeit von Strategien und Innovationen. Da ist eine kleine Formel drin, die heißt im Grunde genommen W ist O mal E mal X. Ist noch wirklich schlank. E ist das, was man in der klassischen Strategie macht, nämlich genau das, dass man sich den Markt ausdenkt. O ist die Offenheit. An der Stelle waren wir gut. Wenn man das jetzt wie eine Wirksamkeit betrachtet, heißt das also eine Zahl zwischen 0 und 1. Also haben wir dort anstatt 0,3 oder 0,5 Wahrscheinlichkeit, haben wir vielleicht schon 0,7 gehabt. Aber wir waren in der Exzellenz, die dann ebenfalls zwischen 0 und 1 liegt, irgendwie noch nicht so gut, eher bei 0,2. Man muss also, wenn man diese beiden Faktoren ernst nimmt, sie auch beide gut machen, dann hat man eine wesentlich höhere Chance, dass sein Produkt kommt. Und das kann man methodisch ausarbeiten. Und erstaunlich interessant ist es, wenn man mit Kollegen oder auch Fans der Open Strategy in Workshops redet oder mit denen zu tun hat, dann sind genau die Unternehmen exzellent, wirklich richtig gut, die auch mit der EMP zusammengearbeitet haben, wenn sie dann nachher bei der Umsetzung richtig zulegen. Also wir haben ein kleines Unternehmen der Kunststofftechnik in Österreich, hat die EMP mit betreut, da war ich auch mal mit dabei. Und die haben diese Open Strategy sehr, sehr ernst genommen, auch noch ernster als die BPW, sind aber ganz stark an der Marktentwicklung dran und sind auch bei der Produktentwicklung von solchen Themen extrem gut. Und dieses Unternehmen, das ist die Firma Hen, ist ein kleines Unternehmen, das aber jährlich erheblich wächst und eine riesige Wachstumsstrategie sich damit auch zutraut. Und ich glaube, die kriegen das auch hin, weil sie eben sowohl diese Offenheit und diese Exzellenz besitzen und können sich dann trauen, diesen Umsatzsteigerung auch hinzubekommen.
Ja.
Aber Exzellenz ist eben mehr als, es muss in jeder Disziplin da sein. Und ich habe ich bin ja Professor für Systemtheorie, Regelungstechnik. Und da habe ich natürlich ein Faible, das ist das Systems Engineering. Eine Sache, die ich tief von überzeugt bin. Und das halte ich eben für den zweiten Hebel.
Das heißt, ich würde, bevor wir jetzt zu weit jetzt in diese ganze, das Gesamtmodell einsteigen, ich habe gedacht, vielleicht gehen wir nochmal ganz zurück an den Start und zäumen diesen ganzen Prozess dieses Innovationsmanagements nochmal auf. Was Sie am Anfang sagten, das hat mich erinnert an, ich weiß nicht, ob es alle kennen, an diese empirischen Methoden der Marktforschung. Und es gibt den, ich weiß nicht, ist uns das allen klar? Paco Underhill, der hat mal in den, ich glaube 90er Jahren war es, angefangen darüber zu veröffentlichen, systematisch in die Märkte zu gehen und mal Kaufverhalten zu beobachten. Mhm. Und das kam mir jetzt eben als Assoziation ganz interessant vor. Also empirische Verfahren, der hat also Folgendes gemacht. Der hat gesagt, wenn Leute in die Kaufhäuser gehen, wie gehen die? Wie bewegen die sich in einem Kaufhaus? Also man macht ja vorne immer die große Kiste mit den Billigsocken oder man geht durch diese Türen durch und dann kommt dieser heiße Luftschwall. Und das dient dazu, die Leute abzubremsen. Weil ansonsten die Leute wie ein Sturm auf irgendeine Rolltreppe zulaufen und dann vor der Rolltreppe stehen bleiben, sich überlegen, oh Gott, in welchen Stock muss ich? Und hinter ihnen ist eine Warteschlange. Dasselbe machen die übrigens, das ist meine Lieblingsübung, wenn Leute von einer Rolltreppe aussteigen. Das ist also auch total interessant. Sie bleiben dann immer an der Rolltreppe stehen und lesen dann erst die Schilder, wo sie eigentlich hinwollen und vergessen komplett, dass hinter ihnen auch Leute auf der Rolltreppe nachfahren. Das gibt dann also immer eine tolle Warteschlange. Und Sie haben am Anfang gesagt, wir haben uns das Kundenverhalten angesehen.
Nee, nicht das Kundenverhalten. Nee,
Entschuldigung, nicht das Kundenverhalten, sondern das Verhalten der Ware. Was tut dieses Ding, das ich eigentlich beobachte? Daran hat mich das erinnert. Also dieser Perspektivenwechsel, den der Paco in Underhill, falls das Leute interessiert, das Buch ist uralt. Das heißt, warum kaufen wir? Das ist ganz lesenswert. Und diese Idee zu sagen, das war, glaube ich, jetzt der Auslöser, ja, der Startpunkt, zu sagen, ich ändere die Perspektive. So klassischerweise sagt man ja immer Customer Centricity oder Customer Focused. Ich muss immer fragen, was die Kunden wollen. Und Sie haben den Prozess umgedreht und haben gesagt, nee, ich frage danach, was eigentlich die höchste Wertschöpfung erzeugt. Ist das so richtig?
Da möchte ich vielleicht ganz kurz einhaken. Ist das ein Unterschied? Also in meinen Augen ist der entscheidende Unterschied, es ist ja Customer-Centric in dem Sinne, so wie ich es verstanden habe, ne, ich überlege mir, was ist eigentlich wichtig für den Kunden, egal ob er es für wichtig hält oder ist tatsächlich wichtig ist. Also in meinen Augen ist es ja quasi der Schritt zurück, um zu sagen, ja, was ist die eigentliche Wertschöpfung in dem Gesamtprozess, in dem Unterlagerten. Ne? Also die Wertschöpfung entsteht eigentlich nicht da, dass wir Achsen an den LKW-Hersteller verkaufen, was das klassische Geschäftsmodell gewesen wäre, sondern die Wertschöpfung entsteht erst ganz hinten im Prozess, wenn die Ware beim Kunden angekommen ist.
Ja, genau.
Und, ne, so habe ich es verstanden sozusagen. Also in dem Sinne, ich sehe keinen Widerspruch zur Customer Centricity. So, das.
Ich glaube, vielleicht lässt sich das erklären an dieser Matrix, die den Markt und die Technologien in Vergleich zieht. Wir beschäftigen uns in unserem normalen Alltag mit der inkrementellen Innovation, also existierender Markt und existierende Technologie. Die Kundenzentrierung dort ist relativ einfach. Die lässt sich fast immer über den Kosten oder über den Feature-Raum klären. Das heißt, man hat im Grunde eigentlich die Aufgabe, das gleiche Produkt billiger anzubieten. Das ist das Naturgesetz, dem man nachkommen muss. Ne? Oder man wertet sein Produkt nicht im Sinne von Porter, im Sinne von veralten, sondern wirklich durch neue, verkaufsfähige Produkte.
Oder Innovation, ne? Das ist ja auch einer der Porter-Ansätze, dass man sagt, also neue Technologie, neue Innovation, die das Produkt dann wieder in einen anderen Hebel hebt.
Ich habe mich versprochen gehabt. Ich meinte, man macht dann wirklich neue Funktionen, baut man ein. Und an der Stelle hat die meisten Organisationen schon das erste Problem, die erste Schwierigkeit zu lösen, die heißt, was ist der bezahlte Kundennutzen?
Ja, um Overengineering auszuschließen und zu vermeiden. Das ist alles das, was man schön macht und der Kunde nicht bezahlen möchte, weil das vielleicht nicht erkennt.
Ja, das ist eine Abstraktionsebene höher. Und zwar zielt die auf so eine sogenannte Funktionskostenanalyse, auf die man zum Schluss hinaus will. Fast alle kennen die Wertanalyse. Das heißt, sie können ein Produkt sehr genau auseinandernehmen, was es kostet und welche Funktionen auch was kostet. Aber die allerwenigsten, die ich kenne, wissen wirklich, was der Wert einer Funktion ist und wie viel der Kunde für eine Funktion tatsächlich bezahlt. Das hört sich an wie eine theoretische Übung, muss ja nicht sein, ich brauche einen Gesamtpreis. Wenn Sie aber an neuen Funktionen denken oder Sie wollen das Leistungsversprechen mit anderer Funktionalitätskombination darstellen, wir haben zum Beispiel eine andere Architektur bei Rechner- und Softwareauswahl. Dann lohnt es sich, sowas zu wissen, weil sie sich dadurch besser platzieren können.
Aber ist das eine Variante des Value Pricing, dass ich sage, das ist Value Pricing, ne? Dass ich den Prozess des Kunden verstehe und sage, hier ist ein Missing Link, wenn ich das einsetze, wird sein Prozess besser und um diese Funktion, das kann ich bepreisen und verkaufen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass Innovationsmanagement gar nicht anders geht.
An der Stelle geht das tatsächlich nicht anders. Genau da würde ich auch an den Punkt hinkommen. Da ist im Grunde ist es eine reine Preisverhandlung. Ne? Das muss man sich überlegen. Man kann sich über Services Gedanken machen. Man kann sich über Skalierung. Man muss sich aber im Klaren sein, gleiches Produkt darf nur billiger werden.
Deswegen hat man ja als Innovationsfirma nie zwei gleiche Produkte, würde ich sagen, sondern man hat immer das gerade Bessere seit gestern.
Ja, oder man muss es nun immer ein bisschen aufpimpen, damit man den Preis halten kann, siehe Apple. Ne? Und jetzt kommt aber der Punkt, das interessiert natürlich die meisten Menschen in der Strategie, die wollen natürlich ihr bestehendes Produkt nicht weitermachen, das ist vielleicht auch bei einer Einspritzpumpe heutzutage vielleicht nicht die beste Wahl. Man überlegt sich also im Grunde genommen, man hat vielleicht ein gutes Produkt und will eine architektonische Innovation machen, das heißt, man will das gleiche Produkt in einen anderen Markt bringen. Dann steht man an zwei Fragestellungen. Kann ich sagen, also angenommen, es soll das gleiche Produkt, zumindest architektonisch das gleiche Produkt sein, und ich komme in andere Märkte. Was will mein direkter Kunde und was will der Markt? Beziehungsweise, was wollen die Anwender? Das sind nämlich zwei wirklich unterschiedliche Kategorien. Denn wenn Sie Tier 3, Tier 4 oder Tier 5 sind, ja, dann gucken Sie sich vielleicht gar nicht die Anwender mehr an, weil sich einfach zu viele Wertschöpfungsstritte dazwischen sind. Wenn Sie aber wirklich Tier 1 sind, dann ist es wirklich von großer Bedeutung zu verstehen, wie der Kunde, nicht der Kunde, sondern der Anwender reagiert, um den Kunden seinen neuen Vorteil, den er bisher nicht hatte, überhaupt schmackhaft machen zu können. Ja. Und Sie müssen ihm quasi so ein Stück weit, wie so ein, was ist Fahrsicherheit, ne, so ein ESP, warum braucht man das eigentlich? Naja, man muss ganz klar sagen, wie sagte die Marketingchefin aus dem Unternehmen, das ich gut kannte, die haben den Automobilisten gesagt, ihr tötet Menschen. Bei ESP. Die haben ihnen das ins Gesicht gesagt. Ich bin platt gewesen, als ich es hörte. Das haben die aber mehr oder weniger deutlich gesagt. Und an der Stelle, dass es der Kundennutzen ist, wir retten Menschen. Wir sprechen über ein Produkt, das Menschen rettet, Menschenleben retten kann. Und nicht mehr, was ist billiger, und diesen Wertveränderung durch den Nutzen, der Nutzen, der auch weitergeht als das eine Verkaufs, das ist ein großer Schritt. Die gleiche Denkweise haben Sie, wenn Sie gar nicht ganz so große Denkweise haben Sie, wenn Sie disruptiv gehen, dann brauchen Sie vor allen Dingen bei Kunden und Anwendern Akzeptanz dafür, dass Sie es anders machen. Das ist ja die andere Seite. Das heißt, Sie haben einen existierenden Markt und wollen neue Technologie rein. Sie wollen jetzt von Halbleiter auf Quantencomputer gehen. So ein Ding kostet 100-mal so viel oder 1.000-mal so viel oder was auch immer. Aber Sie wollen die Leute irgendwie begeistern. Und dann können Sie denen erklären, du hast so eine KI, die bisher nur ins Rechenzentrum gibt und du 3.000 € bezahlen musst pro Nachfrage. Jetzt kannst du das für 1 €. Weil die einfach so schnell ist. Es lohnt sich also, da solche Fantasiedinge. Also Sie kommen mit einer kompletten Technologie, keiner weiß, was das soll. Also wir haben das bei Bosch durchgemacht, wir haben das bei den hydraulischen Hybriden gehabt. Wir haben tatsächlich damals das Downsizing von Fahrzeugen mit hydraulischen Hybriden so weit getrieben, dass wir mit einer 700 Kubik Dreizylindermaschine einen quasi fast, ich glaube, das war fast GTI-Leistungen von so einem C4 hingekriegt haben. Und dieser Hybrid hat nur ein Zehntel von dem gekostet, wie der elektrische Hybrid. Wir waren uns aber immer im Klaren, wir können zwei Sachen nicht. Wir können nicht elektrisch fahren und wir können nicht emissionsfrei fahren. Das geht nicht. Das geht nicht. Leider, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, warum hat die disruptive Innovation nicht funktioniert? Wir waren, das Unternehmen Bosch und Peugeot war bis zum C-Muster gekommen, war kurz vor C-Muster. Und dann kam die entscheidende Frage, kann man noch weitere überzeugen? Und das ist halt leider nicht gelungen. Keiner hat sich getraut, mitzugehen. Und da stecken Sie dann bei einer Disruption in der Technologie. Sie können wirklich ein viel besseres Produkt hinstellen. Stecken Sie drin, dass die einfach der Markt dann doch nicht annimmt, weil es einfach auf dem Alten bestehen bleibt. Und ein wesentlicher Treiber war natürlich, dass der Ölpreis zu der Zeit entgegen allen Erwartungen der letzten Jahrzehnte immer noch nach unten ging. Immer noch ging der nach unten. Und die hat keiner eingesehen, irgendein Risiko, obwohl es keine Kosten waren, auf der technologischen Art und Weise zu akzeptieren.
Ich habe mich mal mit einem Innovationsleiter unterhalten in einem Konzern, in dem wir wirklich viele Jahre lang gearbeitet haben. Das muss so um 2009 angefangen haben. Megathema, man glaubt es ja heute kaum, CO2-Reduktion. Es war eine Chemiefirma, die in einem Forschungsbereich ein Riesenprojekthaus gestartet hat, um diese Projekte zu organisieren. Das war tatsächlich im Hochrisikobereich. Das war jetzt die Kombination von den beiden. Also neue Märkte, neues Produkt und in einem Bereich, in dem die keine Ahnung hatten. Ja. Keine Technologie, das ist alles dort entwickelt worden. Und ich würde sagen, das war die maximale Komplikation und maximale Komplexität. Und der Forschungsleiter, den habe ich dann hinterher mal, als alles vorbei war und alle übrigens auch alle Projekte fast wieder eingestampft, den habe ich mal gefragt, was denkt er wohl, wie lange dauert das, bis so eine Innovation in den Markt kommt? Und wir beide waren uns einig und haben gesagt, 10 Jahre. Und das widerspricht eigentlich allen Architekturen eines Unternehmens. Da ist außerhalb von Familienunternehmen in großen Konzernen, glaube ich, niemand, der über 10 Jahre denken darf und dabei noch seinen Beruf behält.
Also das Letztere glaube ich nicht. Das sind tatsächlich Unternehmen, gibt es durchaus, die so denken. Die haben aber natürlich nicht so die bauen nicht auf so große Projekte, sondern die halten sich Themen warm und das auch sehr, sehr lange, damit sie da drin sind, sobald sie scharf werden.
Das wäre so der Quantencomputer zum Beispiel, das ist, wo man einfach immer mitschwimmt und sagt, ja, wir fangen schon mal an, aber wir warten noch, bis das Ding marktreif wird.
Ne? Ja, man kann ein anderes Beispiel nehmen, was ein bisschen greifbarer ist. Airbus zum Beispiel macht schon seit vielen Jahren das Thema Wasserstoffflugzeuge. Also als ich in den 90er Jahren als Assistent für Airbus gearbeitet hatte, hatten die schon Konzepte für Wasserflugzeuge, was sehr intensiv betrachtet mit dem Zero-Plane. Wie immer haben sie als Systementwickler das komplett durchdimensioniert und simuliert. Sie wussten auch sehr genau, was sie da aerodynamisch tun müssen. Die Flugzeuge sehen heute immer noch nicht so aus. Das heißt, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was sie mit Wasser machen wollen. Und man hatte zum Beispiel den Nurflügler als Modell damals auch in die Waagschale geworfen. Also genau das machen solche Unternehmen, die wissen, dass sie was Radikales sie erwischen kann, oder sie wissen, dass es noch Radikalität gibt in der Veränderung. Die sind durchaus schlau. Kleinere Unternehmen durchaus auch, aber sie sind natürlich nicht so kräftig. Und worüber wir sprechen, das nenne ich oder kenne ich als Radical Innovation. Der iGood ist übrigens so ein Radical Innovation. Der Markt existiert so nicht, das Produkt existiert so nicht und das macht es halt wirklich nicht einfach an der Stelle. Und wenn Sie dann noch ein schlechtes Produkt machen, das Produkt nicht hält, zum Beispiel, was dann sehr häufig passiert ist, Sie setzen dann ein Produkt rein, dann sagen Leute, ja, das muss nicht so gut sein, nein, das wird das erste Mal eingesetzt, die ersten Vertrauensbeweise müssen sein und schon sind sie kaputt, ne? So stehen schnell kaputt, halten nicht ordentlich, das sind alles Dinge, die nicht gehen. Und da muss man sagen, hat die BBB auch einen ganz tollen Job gemacht. Man hat schon Produkte gemacht, die beim Hochlauf allen Maßstäben einer richtigen Massenfertigung Genüge getan haben. Es hat auch ein bisschen länger gedauert, dann kam noch Corona dazwischen, hat es noch ein bisschen länger gedauert. Aber man hatte ein ziemlich solides Produkt. Wenn es runterfiel, wussten wir, das klappt und ähnliche Sachen. Wir waren da sehr sicher. Wir hatten auch einen Lieferanten, der gewohnt war, mit unterschiedlichen Stückzahlen umzugehen. Das hat uns geholfen bei der Preisbildung. Wir hatten also beim Skalieren gut aufgepasst mit diesem Unternehmen. Und wir haben einen absoluten Experten für Kleinelektroniken quasi als Dienstleister Elektronik eingekauft. Wir haben quasi das gleiche Modell gefahren, wie Apple das auch macht. Wir hatten einen super Dienstleister, der uns einfach ein gutes Gerät machen konnte. Und wir hatten die Geräteidee. Und haben auch die Software dafür geschrieben. Und da an der Stelle haben wir auch einiges richtig gemacht. Das ist der Grund, warum der iGood auch immer noch existiert und nicht einfach untergegangen ist. Der braucht jetzt diese 10 Jahre, von denen der Kollege da gesprochen hat, dass dieser super Effekt kommt. Genau der gleiche Effekt, den ich vorhin erzählt habe mit der Telematik. Viele Jahre Telematik. 10 Jahre hat die IDEM an der Telematik, an der Vorfront gearbeitet. 2019, 2020 war die Zeit gekommen. Alle fingen an, wie auf den Startschuss Telematik in den Trailer zu bringen. Es sollte zur Grundausrüstung gehören. Alle Hersteller wollten das als Grundausrüstung einrichten. Und schwupp hat sich der Markt verzehnfacht.
Das ist aber, also was ich immer ganz spannend finde, das ist ja so ein bisschen der große Nachteil immer, wenn man einen völlig neuen Markt erschließen möchte. Ne? Man hat ja selber, und das bringt uns ja auch so ein bisschen zu der First Mover, Fast Follower Thematik. Ne? Man hat halt immer den riesigen Nachteil, man ist ja selber auch der Evangelist, der das Ganze treiben muss. Die Leute verstehen gar nicht, was soll das denn? Ja, also wenn damals zum Beispiel Toyota mit den Hybriden war, sagen wir mal am Anfang vielleicht auch nur so semi-erfolgreich. Mittlerweile kann man es von jedem kaufen. Aber man merkt es eigentlich bei fast jeder Technologie. Es muss sich erstmal durchsetzen, was damit getan werden kann. Und das ist zum Beispiel auch ganz spannend. Eine große, also da, Apple ist ja wirklich eine Firma, man kann ja verhalten von denen, was man will, aber innovativ sind sie, ne? Und damals, als der Macintosh rauskam, gab es einen, der ist heute noch noch extrem bekannt, gab es einen Chief Evangelist, der nur eine einzige Aufgabe hatte, durch die Gegend zu laufen und zu erzählen, was man alles für tolle Sachen mit einem Macintosh-Computer machen kann. Und da ist jetzt, schließt sich jetzt meine Frage an, wie weit kann man das beschleunigen, diese 10 Jahre? Oder muss ich das Sitzfleisch haben?
Ja, erst einmal haben Sie was ganz Tolles erwähnt, und zwar den Evangelist. Sind Sie schon mal auf einen getroffen?
Sagen wir es mal so, ich hoffe es manchmal selber zu sein, für bestimmte Technologien, weil ich halt einfach sehr technologisch begeistert bin. Ja, also das heißt, wenn ich überzeugt von etwas bin, versuche ich das auch nach außen zu tragen. Aber noch nie auf jemanden, der das als Berufsbezeichnung hatte.
Also ich habe eine Visitenkarte hier rumliegen von einem, und zwar auch von der Firma Apple. Wir hatten das Glück, in meiner Berufslaufbahn hatte ich die kleine Ehre, die erste CarPlay-Zertifizierung bei Apple, die jemals stattgefunden zu machen. Oh. Das ist nicht ganz richtig. Es gab bei Ferrari angeblich eine CarPlay-Zertifizierung, ist aber nicht in den Markt zu der Zeit gekommen. Ja. Und tatsächlich war es so, die erste Zertifizierung ging auch über die Firma Bosch bei einem Kollegen, da war ich für die Handwerk verantwortlich, aber mit dem gleichen Modul, das wir auch in unserem Produkt hatten, für GM. Also Apple hat schon darauf geachtet, dass GM und USA den ersten CarPlay-Zertifizierung. Nur war die Zeit bis zum SOP des Fahrzeuges länger als für unseren armen Suzuki, den kleinen Suzuki. Wir haben tatsächlich die erste CarPlay-Zertifizierung auf der Welt auf die Art und Weise erzeugt. Bei der Gelegenheit durfte ich mal einen Evangelist am Telefon kennenlernen, Zusammenarbeit kennenlernen. Also eins ich ziehe total den Hut vor dem. Und zwar, die wissen genau, was sie wollen. Die wissen genau, dass sie es so wollen, und die haben null Toleranz für schlechte Qualität. Ja. Null. Also die haben uns so gequält an dem Ding. Die haben uns so genervt. Das haben wir gar nicht erwartet. Das Gegenstück dazu war Mirrorlink von Android. Das war quasi einfach nur einstecken und funktionieren lassen. Das Ding ist abgeschmiert, das hat den Fahrer distracted, alles Mögliche. Apple hat das wirklich nach ihren Vorstellungen brutals durchgezogen und hat das platziert. Und Apple hat eine tiefe Strategie, weil die eins beim Auto kapiert haben. Das Auto wird ja irgendwann fahren nicht mehr so wichtig, aber der Konsum, der mit Daten zu tun hat, und das Entertainment ist von der zentralen Rolle. Das glauben alle Autobauer, auch bei Bosch war das so und ganz vielen anderen, die ich so kenne. Apple baut ein Auto, das iCar. Habe ich nie geglaubt. Denn eins ist mir damals schon auch bei der Gelegenheit wieder aufgefallen. Die wollen Elektronik im CE-Umfeld und sie wollen an den Menschen ran im täglichen Alltag. Und wenn der Fahrer nicht mehr fahren muss, dann ist man an den Menschen ja nicht mehr dran. Will man aber dranbleiben, dann wird er etwas tun, was wir alle tun. Anstatt Zeitung lesen, heute unser Smartphone anwerfen oder was auch immer. Und das ist der Grund, warum Apple so brutal hinterher ist, das HMI des Autos zu beherrschen. Und zwar nicht das Gerät, auch nicht das Auto, sondern die Optik und den Human Interface. Und das muss man sagen, also wenn ich eins gelernt habe von der Zeit, mit diesem Evangelist, die haben ein klares Bild. Boah.
Ja,
die
ja.
haben es aber auch so stabilisiert, so klar, die sind den Dingen, die dann passieren, sind die so gewiss. Das muss man ganz klar sagen. Die haben über diese Usability, sind sie sich sicher, dass das so funktioniert. Und die haben ein unendliches Gespür in ihrer Sparte, wo sie sind. Und das ist der große Unterschied. Die bewegen sich gar nicht so sehr aus ihrem Markt raus, sondern eher in der Expansion. Und setzen auch nicht in der Technologie zu viel ein. Ich würde sagen, die liegen immer so in der Mitte zwischen Architektur, inkrementeller, disruptiver und radikaler Innovation. Ich glaube, denen ihre Kunst liegt wirklich drin, dass sie sich genau zwischen diesen klassischen Feldern in der Mitte bewegen und damit unglaublich sauber und verständlich unterwegs sind.
Ja, also da kommen ein paar Sachen zusammen. Ne? Also was man sagen muss, das Schöne ist ja, oder das Interessante finde ich, was du gerade sagtest mit den, dass sie wissen, was sie wollen. Das war in meinen Augen ja nicht erst so, seit sie so erfolgreich sind oder seit der zweiten großen Jobswelle, nenne ich sie mal. Ne? Also als er wiedergekehrt ist und quasi Apple zu dem gemacht hat, was es heute war, sondern schon zu Beginn der Zeit, als sie angefangen haben, in den Garagen Dinge zu tun, als sie den Macintosh gebaut haben und so weiter, also Apple One, Apple II, Macintosh Phase, gab es immer eine klare Vision, was das Ding sein soll, wofür Apple stehen soll. Das hat sich irgendwie immer durchgezogen und halt auch dieser Qualitätsanspruch und dieses Springen sozusagen, das liegt denen irgendwie ganz massiv in der DNA und sie haben es tatsächlich geschafft, was nicht viele andere Firmen geschafft haben, das über ihren Gründer zu einem gewissen Teil zu transzendieren.
Ja.
Das ist halt was, das ist wirklich, also ich kenne kaum eine andere Firma, bei der das so gelungen ist. Die meisten sind ja noch relativ jung, die jetzt mit ihnen schwimmen, spielen die Gründer entweder noch gerade so eine Rolle oder sind gerade ausgeschieden, da kann man es noch nicht so ganz beurteilen, aber dass dieser innovative Drive so in der Firmen-DNA verankert wird, ist halt schon eine wahnsinnige Leistung.
Ja, ich glaube, wir müssen zwei Sachen unterscheiden, ne? Qualität und Innovation.
Bin ich mir noch nicht mal sicher. Also ich glaube tatsächlich, teilweise liegt in der Kombination aus beidem auch so ein bisschen der Charme, in diesem speziellen Fall. Im Allgemeinen, ja, musst du es, glaube ich, auseinander dividieren, aber sie schaffen es halt. Und das bringt mich auch wieder so ein bisschen zu dem Punkt, den wir eben schon mal grob gestriffen haben. Innovation und Exzellenz in der Execution hängen halt oft sehr, sehr eng beieinander und hat mich eben auch so ein bisschen nachdenken lassen, beispielsweise, das macht ja beispielsweise IT so viel einfacher in der Innovationsfähigkeit, dass IT so wandelbar ist, selbst wenn sie beim Kunden ist. Also Software, die ich auf irgendeinem Device deploye, die updatefähig ist. Ne? Und das kann, mittlerweile ist es ja sogar das Car-Entertainment. Ne? Da kann ich jederzeit, wenn ich festgestellt habe, ich habe einen Fehler gemacht, kann ich diesen Fehler reversieren. Bei einer Hardware, bei einem physischen Produkt, was ich produziere, kann dieser Fehler zum einen sehr, sehr teuer werden im Sinne von einer Produktionsumstellung. Also selbst wenn ich feststelle, dass ich diesen Fehler in der Produktentwicklung gemacht habe, aber vor allen Dingen auch, wenn ich am Kunden vorbei entwickelt habe, worst case, oder wenn ich feststelle, ich habe jede Menge Defekte und Mängel, die erst später auffallen, wird das halt viel, viel teurer, als eine Software zu korrigieren.
Also Sie haben halt unterschiedliche Arten von Qualitätsvorgehensweisen, wenn Sie Software und Hardware ansprechen. Also ich kenne das ganz gut aus meiner Navigationszeit. Und es ist einfach so, die Elektroniken, die dort gebaut werden, wenn man so einen Apple-Computer nimmt oder man nimmt auch so eine Autonavigation, die halten einfach lang. Kisten sind unheimlich robust, erstaunlicherweise, obwohl da billige Elektronik drin ist. Und und die Lebensdauer theoretisch auf etwas begrenzt ist, können die Teile relativ gut arbeiten. Und das ist also erstaunlich, erstaunlich lange halten. Das ist wirklich gut. Das heißt, man hat da eine sehr solide Art und Weise. Und bei der Software ist es so, dass sie natürlich einen inkrementellen Ansatz fahren. Das ist ganz spannend. Das haben wir mal von der Mechanik übersetzt. Das kann man nämlich tatsächlich in den Bereich der Mechanik übersetzen. Also in der Softwareentwicklung ist es so, sie haben eine Basissoftware, von der sie wissen, wie sie sie in Zukunft aufhübschen könnten, wo sie neuen Features drin sind und wie sie da weiterkommen. Sie wissen aber auch, ihr Betriebssystem ist in der Lage, also dass sie zur Verfügung haben, zum Beispiel Linux, das sie für die Navigation benutzen, ist in der Lage, auch neue Dinge einfach aufzunehmen und unterzubringen. Dafür haben sie genug Hardware zur Verfügung gestellt und können damit halt eben auch updaten. Und irgendwann wird die Kiste ein bisschen langsamer, aber ansonsten kann die eine ganze Menge ab, weil sie einen großen Vorteil sich gemacht haben. Sie haben sich sehr, sehr viel Gedanken über die Interfaces gemacht. Die Interfaces sind alles entscheidend, sowohl auf der Software als auch auf der Hardware. Und wir haben das Gleiche gemacht in der BPW. Wir haben einen sogenannten Standardbaukasten entwickelt für die Hardware. Wir haben Fahrwerke aufgebaut. Und da muss man sagen, die BPW war sehr lange bekannt für das rechteckige Achsrohr. Und wir wollten irgendwie aufs Runde zurück, aber die Fragestellung war gar nicht. innerlich für uns und hat auch nie so funktioniert. Und wir wollten mehrere Dinge gleichzeitig erreichen. Und bisher war bei solchen Ansätzen, wie ich es auch sonst kannte, das waren diese Mega-Ansätze, alles auf einmal umstellen, das funktionierte nicht. Und was wir in der Mechanik gemacht haben, wir sind auch wirklich hingegangen, haben gesagt, okay, es gibt unseren Killermarkt, es gibt unsere Standardachsen. Und dafür bauen wir neue. Und wir haben damals uns schon sehr viel Gedanken gemacht. Das haben die sehr klug gemacht, die Kollegen auch mit der Hochschule München zusammen. Haben sie es nochmal verifiziert und es war wirklich gut gemacht, dass die Interfaces der Achse identisch erhalten bleiben, egal was wir machen. Und damit konnten wir so eine Art Click und Play zusammenbauen und konnten tatsächlich das, was man auch ganz häufig in Elektronik hat. Wir haben quasi den Markt in Schritten erobert. Wir haben unsere Produkte in Schritten in den Markt gebracht. Das heißt also, anstatt 100% alles neu, hatten wir 90% in 6 Jahren neu. Und wir hatten Entwicklungszyklen in der Hardware von unter 2 Jahren. Wir haben also eine Achse. Wir waren rein entwicklungstechnisch, nachdem wir die Vorarbeit geleistet haben, haben wir eine Achse in einem guten ein Dreivierteljahr, 1,5 Jahren hatten wir sie normalerweise fertig. Eine ganze Generation, so für ein Drittel des Betriebsumsatzes. Also bei 1,7 Milliarden kann man sich mal überlegen, das war schon ein altes Wort. Und das haben wir, wir waren so schnell, dass die Fertigung nicht so schnell genug umstellen konnte. Die Fertigung war auf einmal, das war ganz erstaunlich, durchgehend langsamer, als wir in der Entwicklung es zur Verfügung stellten. Und der große Trick an der ganzen Geschichte war, wir waren umgestiegen auf das sogenannte Model-Based Systems Engineering. Model-Based System Engineering für alles zu machen, war viel zu groß. Aber für die wenigen Dauerbrenner, also für unsere ersten Standardachsen, konnten wir das quasi schon mal probieren, ausprobieren und machen. Dort konnten wir mit Verifikation und Simulation in einem System denken, in einem System handeln, in einem Setting von Systemverständnis diese Achse auf die Beine stellen. Und von da an konnten wir mit diesem Systemverständnis alle anderen viel komplexeren Achsen, geringere Stückzahl, andere Gewichtsklassen, andere Einsatz, plötzlich Offroad anstatt Onroad, konnten wir sehr schnell daraus ableiten. Wir haben teilweise Achsen hergestellt für Anwendungen, ohne sie jemals auf dem Prüfstand gesehen zu haben. Also ganz interessant ist, wenn man sowas macht, man kann dann digital auch, man kann ja sein Produkt dann auch digital gebären sozusagen, und zwar in der Form, dass sie vollständig konfigurierbar sind, dass ihr Kunde hier seine Achse am Computer direkt designen kann, dass er zum Beispiel auch prüfen kann, ob das die Dinge funktionieren. Und wenn man sich mal überlegt, so eine Achse früher hat man so im Schnitt, und das ist gar nicht so unüblich im Maschinenbau, wenn man mal jetzt Einbauzeichnung haben wollte, so 6 Wochen gewartet. Ja. Oder 8 Wochen. Und glauben Sie, das ist wirklich nicht langsam. Also wenn man schnell gegangen ist, hat man 2-3 Tage gewartet. Nein, dieses Werkzeug war plötzlich in der Lage, in dem Verwaltungsthema, nämlich die richtige Achse auszusuchen, auf Druck nach Konfiguration direkt eine Achse als Typteil rauszugeben. Übrigens keine vorgefertigte Typteilenummer, sondern eine spezielle Typteilenummer, die durch die Konfiguration entstand. Und diese konnte zum Schluss über den Prozess des Einkäufers bezahlt werden, mit kundentypischen Preisen. Und ja, es gibt ja Rabatte, die Kunden mit größeren Stückzahlen haben, die dann auch weitergegeben werden oder dann zu sowas passen. Das hat alles seine Berechtigung, damit habe ich wirklich Frieden. Das haben wir dann auch umgesetzt und wir konnten die Bestellung direkt lancieren. Das heißt also, im Grunde genommen konnte man, wenn man sein Fahrwerk hatte, seine 3D, also nicht irgendwie eine Zeichnung, sondern sein 3D-Modell, auf Knopfdruck kriegen. Wenn man mit dem Modell einverstanden war, konnte man die Bestellung am gleichen Tag auslösen und kriegte direkt eine Antwort aus der Logistik. Ja, und sagte, die Achse kommt. Und das gehört eben zu so einem Model-Based-basierten, systementwickelten Arbeiten in einem Achsengeschäft dazu. Das war vorher anders, das war komplett anders. Und das haben wir uns an der schrittweise langsam und auch sehr vorsichtig erarbeitet, teilweise ohne allen zu erklären, wie man sowas macht. Das haben wir einfach getan. Und da muss ich sagen, ja, sie können ganz viel Exzellenz reinbringen. Das ist eben nicht nur Innovation des Neuen, sondern alles, was auf dem Weg ist, einfach richtiger machen.
Ja.
Und so machen, und das ist eigentlich wirklich der Satz, den ich von einem meiner Doktorväter mitgenommen habe, basieren auf der Vorstellung Correctness by Design. Dass sie sich ganz tief darüber im Klaren sind, dass jeden Schritt, den sie machen, ist richtig. Den Anspruch müssen sie an sich dann stellen. Und das kann man jetzt viel über Apple erzählen, dass die das gut gemacht haben. Nee, es können auch Mittelständler. Es können auch Mittelständler im Maschinenbau. Und die BMW Weg hat das hingekriegt.
Ja. Ist natürlich deutlich weniger sichtbar, ne? Also dadurch, dass es halt eher ein B2B-Business ist, sozusagen.
Ja.
Was mich jetzt vor allen Dingen mal brennend interessieren würde, wo fasst man so ein Thema an? Also ich sage mal, man kommt ja in ein bestehendes System. Ne? Es gibt bestimmte Achsen mit bestimmten Aufbauten. Ich kenne die meisten Maschinenbauunternehmen, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, auch so, dass sie ein sehr gut eingeschwungenes System sind, was sehr dämpfend auf externe Impulse reagiert. Wen nimmt man am sinnvollsten als erstes mit, um Begeisterung im Unternehmen für ein solches Vorhaben zu entwickeln? Also ich hätte sofort Lust, aber das ist, glaube ich, nicht bei jedem so.
Ich glaube, das ist wie bei Innovation immer. Hm. Die Veränderung muss vom Kopf her kommen. Hm. Es darf im Management keiner mehr da stehen und sagen, wir wollen eigentlich die alten Zeiten, das wollen wir nicht mehr. Habe ich durchaus erlebt, in der einen oder anderen Facette. Da ist auch im Wesentlichen nicht mehr viel rausgekommen. Hm. Wenn es nur das Mittelschicht macht. Also es muss aus dem Kopf herauskommen. Auf der anderen Seite, wenn Sie bestimmte Wege gehen wollen, brauchen Sie eine Mischung aus beweglichen alten Hasen und Menschen mit neuer, innovativer und systemorientierter Denk- und Handelnskultur. Hm. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, ich habe in der Hydraulik bei Rexroth das auch so erlebt, da kam der Vertriebsleiter, ein aus seinem Bereich, der fing mit seinem Satz an, warum waren wir bei Rexroth immer erfolgreich? 2 Jahre später hatte Rexroth nur noch ein Drittel seines Umsatzes nicht mehr, weil China einfach da nicht mehr existierte und das Modell des Gleichverkaufens nicht mehr funktionierte. Da hatte man sich um bestimmte Dinge vertan. Das sind so Dinge, das erkennt man. Man muss die Menschen dann zusammenkriegen, die in dieser Kultur unterwegs sind. Und da brauchen sie, aus meiner Sicht, fast jedes Unternehmen braucht Hilfe, weil das nicht zum Alltag gehört. Und da gibt es ganz viele, die erzählen, wie es gehen sollte, die auch bei LinkedIn laut unterwegs sind und tolle KI-Bilder machen. Und es gibt ganz wenige, die jahrelang beweisen und das auch öffentlich, dass sie das in der Methodik verstehen, Unternehmen beizubringen. Und das ist da sage ich großen Lob an das Unternehmen, an dem ich jetzt als Senior Advisor mit dabei bin. Die habe ich so kennengelernt, dass sie das können. Die können Menschen mitreißen, aber die haben auch sehr häufig erlebt, dass die Unternehmen nicht ready waren für das.
Ja.
Und diese Readiness for Innovation and Excellence, das ist nicht immer gegeben. Und was dann wichtig ist, ist, dass die Unternehmen sich einer gewissen Schulung zum Beispiel selber ausprobieren. Und das ist ganz spannend. Wir haben das dann auch, kann ich jetzt wieder aus der DPW erzählen, ne? Das ist ja so eine alte Geschichte, aber das ist vielleicht glaubwürdiger für andere. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, wie ist denn dieses neue Verständnis von Entwicklung? Machen wir das denn noch Entwicklung so wie früher oder müssen sich Manager anders verstehen? Und wir haben ein Schulungsprogramm gemacht, nur um diesen neuen Geist von Entwicklung, dieses neue Verständnis, wie man entwickelt, können Sie übrigens nachlesen in dem Buch von Ernzer im Springer Verlag, die Kunst, an Produkte zu entwickeln, basiert auf den Erfahrungen von 15.000 Entwicklern bei Bosch, die über Jahrzehnte dieses nach und nach und Schritt für Schritt entwickelt haben. Und da muss man sich ein Programm überlegen, das exakt passt auf diese Menschen. Ich hatte das Glück, dass ich das mitnehmen konnte. Ich wusste das auch einigermaßen, was da passiert. konnte so ein Programm bei uns ins Platzieren und es war erstaunlich, dass wie altgesottene Entwicklungsleiter und Geschäftsführer von kleineren Unternehmen nach so einem Training sich plötzlich wieder neu geöffnet haben, weil das Systemdenken steckt den Leuten doch im Blut. Sie brauchten nur die richtigen Anspitzungen und machen. Und vielleicht eins, so ein Werkzeug, woran sie sehr schnell merken, ob Menschen in der Lage sind, Exzellenz zu sein, zu wirklich zu wollen und zu werden. Das ist der sogenannte Führungskompass. Das ist im Prinzip so eine Art Business Model Canvas. Allerdings für ihre organisatorische Leistung ein exzellentes Produkt zu liefern. Und wenn sie das mal gemacht haben, diese Übung mit sich selber, es wird auch beim ersten Mal nichts und beim zweiten Mal auch nicht so richtig gut. Aber wenn sie die mit ihren Mitarbeitern gemacht haben, jetzt kommt der entscheidende Schritt. Sie haben mit allen ihren Partnern dieses Mal besprochen und korrigiert, weil die auch noch gute Ideen hatten. Sie kriegen eine Vernetzung, sie kriegen eine Systemik da hinein, die seinesgleichen sucht und holen wirklich das Beste aus den Leuten raus und auch die beste Funktionalität. Und das ist nämlich Exzellenz jenseits von einer schönen Zeichnung, das organisatorische Exzellenz, die sie dann implementieren können. Also das heißt, sie brauchen die Offenheit und sie müssen diese Umsetzungsstärke aktivieren an der Stelle. Und dann kommen sie daran, dass dieser Umsatz, nämlich dieses E in der Mitte der Formel, plötzlich greifbar wird. Da haben sie eine Chance, das realistisch reinzutun. Und wenn sie das klug steuern, das habe ich jetzt mal probiert, mit Regelalgorithmen mal auszuprobieren, und wenn sie das als einen Regelkreis verstehen und sie als Manager sie auch verhalten, wie so ein Regler sich verhalten würde, und wenn Sie nur ein PI-Regelverhalten als Manager am Tag haben, dann sind Sie in der Lage, tatsächlich Ihre Effizienz zu steuern. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum werden Sie schneller und besser? Sie merken, dass was nicht funktioniert. Sie investieren. Sie investieren schnell, sie investieren langsam, sie qualifiziert immer wieder genau zugehört zum Markt und nach außen und zu den Mitarbeitern. Und sie treffen eher die Lücke, die sich ihnen bietet als Business Opportunity. Und das ist das, was in der Simulation, die sie ihnen vorlegt, plötzlich einen Wirkungsgrad und eine Erfolgsquote ansetzt, die jenseits der üblichen 30% sind, wo sie Richtung 100% konvergieren können. Wird nicht ganz gelingen. Ja. Sie haben immer rauschenden Signal. Wird nicht ganz gelingen. Was sehr schön dabei ist, sie lernen bei diesen Regelkreisen übrigens auch, dass Management nicht schnell agieren darf, nicht langsam, und nicht schnell, sondern dass die Systemdynamik ihrer Organisation, also wie sie ihre Kompetenz erweitert, und das Management muss in einem bestimmten Abstand zueinander stehen. Wenn sie das signaltheoretisch sagen, ist das, sie dürfen nicht überabtasten und sie dürfen nicht zu wenig abtasten. Wenn sie das ausprobieren an so einem Modell, und das ist das Spannende, kommen sie darauf, warum zum Beispiel dann Innovationen super aussehen und sieht aus, als wenn es klappen würde. Dann kommt wieder dieses Tal der Tränen, also der quasi, dieser Gartner-Zyklus, ne? Kommt dann immer wieder ein Schritt nach dem anderen. Und das können Sie dann belegen, dass die
Dynamik. Dämpfungseffekt, ne?
Nee, das ist einfach nur ein Schwingungseffekt.
Sie kriegen. Ja, auch, das meinte ich.
Diese Schwingung kriegen Sie da rein. Und diese Dauerschwingung können Sie dann auch wirklich simulativ erzeugen. Und Sie können dann rücküberlegen, das bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, hätte der Manager dann jetzt funktional tatsächlich gemacht? Da erwischt man sich bei vielen, was man so macht.
Aber wie ermitteln Sie denn mathematisch die Zeitglieder? Also ich meine, das ist ja das Lieblingsbeispiel, glaube ich, das wir alle kennen, ist ja der Schweinezyklus, ne? Aus der Landwirtschaft. Und wir haben diesen selben Effekt bei, also ich habe mir dieselbe Frage tatsächlich auch gestellt. Wir entwickeln KI-Maschinen für betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Und das genau, glaube ich, ist, wenn man sich die Entscheidungstheorie der letzten 60 Jahre ansieht, ist genau die springende Frage, wenn man das in einen Regelkreis verdrahten will, was ist das optimale Zeitverhalten für das Treffen und das Abtasten dieser Entscheidung, um dann zu sagen, ich steuere jetzt nicht genau im falschen Moment dagegen oder erzeuge irgendwelche Resonanzkatastrophen, das wäre ja noch genialer, sondern wie erfahre ich diese Abstände in diesem Modell?
Ja, da bin ich jetzt offen und ehrlich und sage, nein, ich weiß nicht, wie die Modelle genau aussehen. Das wär, wenn ich noch jünger wäre, würde ich genau das beforschen.
Das wäre mein Vorsatz. Mir geht auch die Zeit aus, merke ich.
Nein, ich bin ein bisschen alter mit 58, wo ich keine neuen wo ich mit den Forschungsprojekten vorsichtig bin. Ich würde gerne würde genau an der Stelle, wo dieser Vortrag endet, nämlich wie macht man diese Modelle? Und was sind wirklich Modelle, das wäre die interessante Frage. Was ist das typische Verhalten von einem normalen Menschen? Wenn ich die Zeitkonstanten aus Experimenten durch Identifikation einmal verstanden habe, dann kann ich zumindest mit denen als schlechten Modellen arbeiten.
Ja, beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, es gibt eine Resonanzfrequenz jedes Unternehmens.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, dass das also diese ganzen Charakteristiken irgendwie, wenn man das je tun könnte. Also wir träumen ja alle von empirischen Modellen, die wir dann irgendwie in Zeitverhalten umsetzen. Ich glaube, die letzten 60 Jahre hat es nicht so gut geklappt. Aber nehmen wir mal an, der Traum würde funktionieren. Dann müsste jedes Unternehmen hat dann eine eigene Resonanzfrequenz, die es gilt zu umfahren. Das wäre die Theorie.
Nee, Sie können ja dämpfen, Sie müssen Sie dämpfen. Also kann Sie regelungstechnisch ja was anderes überlegen. Aber das ist jetzt sehr technisch. Ich glaube, also an der Stelle glaube ich, ist ein ganz anderer Haken dahinter. Wir besprechen das, ohne dass die Welt diese Messungen macht und zu Modellen überführt. Und meine persönliche Erfahrung ist aus all diesen Büchern, auch aus denen ich in der letzten Zeit gelesen habe, dass kaum ein Buch, und ich wäre froh, mal ein anderes zu lesen, über diese Dynamik sich ernsthaft vollständig empirisch so viel Gedanken macht, dass man sagen kann, okay, ich weiß einen Widerstand mit der Kapazität, also ein Unternehmen mit Größe, und mit dieser organisatorischen Reife, also mit folgendem Widerstand, ne, hat zusammen ungefähr so ein Lernverhalten, nämlich ein Tau. Das heißt, das kann nach 5 Tau, also einem Jahr oder 2 Jahren, so viel gelernt haben.
Das Interessante ist, das geht aus meinem Verständnis mit Daten aus tatsächlich technischen Prozessen, da wo Prozessleitsysteme
das
abliefen. Da haben wir wunderbare Zeitreihen und können dieses alte Verfahren Sprungantwort, Systemantwort, können wir wunderbar abbilden. Bei den Unternehmensdaten müssten wir viel sauber die Zeitreihen synchronisieren.
Ich glaube tatsächlich, dass die Kompetenz in den Unternehmensdaten und der Informatik nicht existiert für die oder nur sehr gering ausgebaut ist mit der systemdynamischen Kompetenz der Regelungstechnik. Also ich glaube, da muss man ganz neu sich zusammensetzen. Ich erinnere mich, ich habe mich mit dem Zentrumsleiter der künstlichen Intelligenz, wer ist das Zentrum für künstliche Intelligenz?
Das DFKI?
Ja, genau, DFKI. Die hatten wir mal beim VDA zu Gast und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und wir kamen drauf bei dem Thema digitaler Zwilling und wir waren uns zum Schluss nach dem Gespräch einig, ja, ein Grayback-Box-Modell, das aus einem echten technischen Modell besteht, inklusive Datenerfassung, die es auch durchaus KI sein kann, aber könnte auch eine ganz normale rekursive Schätzung sein, eine Gaussche oder was auch immer, wäre schön. Aber die Disziplinen sind nicht gut verheiratet, nicht überall. Man sieht das interessanterweise an Studiengängen. Ich habe jetzt 2 neue Studiengänge entdeckt, nicht an der RFH, wo ich arbeite. Aber es zeichnet sich ab, dass erstens die Elektrotechniker werden Informatiker und die Informatiker kriegen zusätzlich jetzt Regelungstechnik. Ich habe es in Esslingen in der Ausschreibung gesehen, das fand ich ganz spannend. Die haben sogar die Informatiker haben eine Vorlesung über nicht-lineare Regelung. Da war ich beeindruckt. Und das habe ich nicht das erste Mal jetzt gelesen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, wo auch die Schulung hingehen muss. Informatik und Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, das ist quasi eine Soße. Die gehören extrem eng zusammen. Die haben eine echte Koexistenz. Und sie getrennt zu verstehen, das wird beiden nicht gerecht. Ich glaube, beide besitzen auch die Qualität, also echte Informatiker von der Uni zum Beispiel gegen Regelungstechnik, die haben die mathematischen Fähigkeiten, alles, was so ein Regelungstechniker auch als klug und besonders schlau ist, ist relativ schnell zu verstehen. Die können so ein Buch lesen und andersrum so ein Regelungstechniker verstehen, mit seinem Diagramm vorstellen, mit den unterschiedlichen Diagrammen, die er kennt, jederzeit eine Architektur.
Ich sag's mal so, der Vater der Entropie in der Informationstechnik war ein Elektro. Ingenieur. Ja.
Das darf nicht auseinanderwachsen, meines Erachtens, was allerdings gerade die Informatik-Universitäten, die keine Techniker an Bord haben oder mit dabei sind, die tun sich, die, die, die sehen das teilweise so. Und da habe ich Hoffnung, aber trotzdem, ich habe es jetzt an Fachhochschulen gesehen.
Also wir haben versucht, das so zu lösen, dass wir Wirtschaftsmathematiker beschäftigen. Und das ist eine probate Methode. Die verstehen aus irgendeinem Grund alles. Die verstehen den BWL-Teil, die verstehen die Mathematik. Wir machen die Übersetzung, also das ist so meine Aufgabe im Unternehmen, die Ingenieurtechnik zu übersetzen. Und auf einmal kommen brauchbare Modelle raus. Denn das Interessante ist tatsächlich, glaube ich, und das ist der Schlüssel zur KI im Wirtschaftsleben. Jetzt nicht im Privathaushalt, da interessiert das die Leute nicht, aber im Industrieunternehmen, bilde brauchbare Modelle, die die Realität abbilden. Und das aber mit den Daten aus der Realität, und die reichen nicht immer. Das heißt, du musst sie noch aufpumpen und erweitern. Und je besser das gelingt, desto besser ist die Aussagekraft. Oh Wunder.
Das Spannende ist an der Stelle, finde ich, dass diese Modelle leider viel häufiger als zu schwer angesehen werden oder auch sehr komplex auch benutzt werden. Ich bin ein großer Freund von extrem einfachen Modellen. Also ich fange mit dem P-Regel, ich fange mit dem P-Glied an, mit dem I-Glied an und dann wird ein Effekt nach dem anderen kommen. Ich habe das jetzt mehrfach in meinem Leben ausprobiert. Unlösbare Probleme, zum Beispiel die Platzierung eines Rollsensors in einem Elektromotor, robust für alle Zustände, viel FEM früher drüber gelaufen. Siehe da, mit einfachen Modellen.
Ja, das ist das berühmte Rückwärtslinearisieren. Ne? Mir hat letzte Woche netterweise jemand einen Papiercomputer von Friedrich Wester gezeigt. Und ich war begeistert. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt.
Nein, also ich glaube, dass die Fakultäten, die haben was sehr eng zusammengehört. Aber wenn man die Universitäts- und die wirtschaftliche Realität anschaut, sind die beiden Fakultäten, die wir benannt haben, die Minderheit gegenüber die Wirtschaftsfakultäten, die irgendwie Mathematik vergessen an dem Tag, an dem sie das Diplom in Hand haben.
Tja, ich würde fast sagen, das ist ein, ja, noch vielleicht noch kein schönes Schlusswort, aber zumindest mal eine schöne Hinleitung zum Schlusswort. Weil ich glaube, wir haben hier ein ganz, ganz wichtiges Thema aufgemacht, wo ich auch ganz gerne nochmal von euch beiden die Meinung hören würde. Nämlich, ist es vielleicht in Zukunft viel, viel wichtiger, multidisziplinär denken, handeln und auch entwickeln zu können, als ein Spezialist in einem einzelnen Thema zu sein? Oder beides?
Ich habe da tatsächlich als Professor natürlich auch eine Meinung zu.
Ich hoffe.
Lehrer, der gerade in dem Thema Systeme unterwegs ist, also ich bin Elektroingenieur, habe einen größten Teil meines Lebens im Maschinenbau verbracht und dann auch in der Hydraulik. Ja. Ich glaube, es gibt im Ingenieurswesen ein unheimlich gutes Fundament von Grundverständnis der Technik durch Mathematik. Ja. Auch der wirtschaftlichen Zusammenhänge durch Mathematik und teilweise auch des persönlichen Verhaltens mit abstrakter mathematischer Vorstellung. Es wird nicht an allen Lehrstühlen und Universitäten meines Erachtens tief genug von unten heraus hochgefahren. Das ist schade. Ich habe meine Lieblingsuniversität im Augenblick. In dem Gebiet ist die TU Harburg. An der habe ich promoviert. Und ich kenne auch die Entstehungsgeschichte. Dort gibt es einen Studiengang Allgemeines Ingenieurswesen. Und das würde ich mir ehrlich gesagt vorstellen als die Vorstellung, wie die Qualität an der Stelle existiert. Man lernt eine breite Basis, erst mit der Mathematik, erst mit der Systemtheorie, erst mit den physikalischen Grundlagen und dann entscheidet man sich, ob man Elektroingenieur, Verfahrenstechniker oder sonst was wird. Und dann lernt man auch diese Vertiefung. Man hat ein so gutes Gerüst in den Grundlagenfächern, dass es überhaupt kein Problem ist, sich mit vernünftigen Anstrengungen und guten Experten an der Hand in ein neues Thema komplett einzuarbeiten.
Ja, ich würde gerne widersprechen, aber es stimmt genau. Also der alte Satz von Immanuel Kant, es ist in jeder Wissenschaft so viel Wissenschaft enthalten, als Mathematik in ihr enthalten ist. der trifft es so ganz gut. Ne? Ich glaube, das ist auch vielleicht das Fach, das uns alle verbindet. Ne? Ja, ich hätte jetzt gesagt, Mathematik und Physik.
Also ich bin ein großer Freund von dieser Ausbildung in Systems Engineering der allgemeinen Ingenieurswissenschaften. Also da kann ich es wirklich sagen. Was ich grässlich finde, ist die Vermutung, das müssen wir alles nicht mehr lernen, was Basis ist.
Das steht ja in der Wikipedia.
Wir können ja im Lexikon nachschauen. Das ist, als wenn Wissen aus einem Buch auf einen Kopf fällt und es dadurch parat ist. Das müsste man irgendwie gelernt haben, dass das nicht ganz funktioniert. Ja. Aber da wird im Prinzip die Kunst auch drin liegen für die universitäre Ausbildung, dass diese tiefe Basis des Wissens, dieses tiefe Fundament von
Verständnis,
ganz viel Verständnis, Mathematik, grafische Verstehensfähigkeiten, Simulationstechnik, dass solche Dinge so fest und tief sitzen, dass trotzdem auch so etwas, was ganz viel ausprobieren in der Mathematik viel bedeutet, nämlich sowas wie künstliche Intelligenz, wie Machine Learning oder so, dass das kombiniert wird, aber nicht das eine gegen das andere.
Es gibt eine Erweiterung, Björn, weil du gefragt hast, die würde ich gerne ergänzen. Ich glaube, das, was wir alle unterschätzt haben zu unseren Studienzeiten, wir alle haben Statistik gehasst. Also ich kenne persönlich niemanden, der Statistik, doch ich kenne einen Menschen, der es super findet, der kann das komischerweise auch, alle anderen hassen es. Wie ich finde, zu Recht, aber es ist falsch. Wir brauchen es, ja, das ist für eine gesamte Abbildung der Empirie, das ist auch, glaube ich, die Basis für das ganze Verständnis der KI-Methoden. Es geht nicht darum, ob das Systemverhalten nachher ein deterministisches ist. Das heißt, ich sage, ich habe Kausalitäten zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen, sondern es geht darum zu sagen, ich brauche dieses Verständnis für jede Art von Datenauswertung. Die Mathematik, die wir an den Hochschulen, die ich an den Hochschulen noch gelernt habe, die gingen so, was weiß ich, hochkomplizierte Integralsätze und noch Differentialgleichungen und noch ein bisschen Flächen, was war das? Vieldimensionale Flächenvektorrechnung, Gaußscher Satz der Ebene. Und da hat es bei uns dann irgendwann aufgehört. Und ich glaube, dieser Teil Statistik, der ist in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen. Und ich glaube, das ist das, was uns verbinden wird.
Also sagen wir es mal so, bei mir im Studium gab es Statistik gar nicht.
Ja, bei uns
interessanterweise.
Einmal in Metrologie, ne? Messtechnik rauf und runter.
Ja, halt ich es aber so Schmalspur, ne? So Standardabweichung, Mittelwert und Schiefe und sowas. Ne? Dass es das nicht gab, heißt ja nicht, dass man es nicht lernen kann, aber es war halt am Ende, muss man halt sagen, das war eine der Dinge, die massiv unterrepräsentiert war, ne? Und das war schon bei drei Semestern Mathematik plus ein Semester numerische Mathematik.
Oh, wir hatten 4+, aber gut. Aber ich glaube, das war das, was der Herr Professor Clifton meinte, diese mathematischen Grundlagen, die wir jetzt, glaube ich, darunter verstehen, die alle in die Systemdynamik gehen, nicht linear, Kopplung, mehrfach gekoppelte Differentialgleichungssysteme etc. Das ist der eine Bereich. Und der zweite ist, wie füttern wir das mit Daten und werten das empirisch aus, um zu erfahren, wie das System in der Realität funktioniert. Da brauchen wir den statistischen Anteil, um zu sagen, wir filtern das Rauschen raus, wir nehmen welche Daten können wir gebrauchen? Was sind Outlier? Was sind wichtige Informationen? Also Nachrichtentheoreme. Und ich glaube, die Kombination aus den beiden, das ist das Verbindungsglied, wenn ich das richtig verstanden habe. Was wir brauchen in der nächsten Zeit, um zu sagen, um deine Frage zu beantworten, es gibt einen allgemeinen Teil, ja. Das ist also so dieses T-Profil, ja. Das heißt, dieser breite Balken. Ich sage immer, mein persönliches Profil ist der breite Balken und nichts drunter. Und das Fachprofil vom Ingenieur ist ein kurzer Balken und ganz viel Tiefe. Und wenn ich eure Frage richtig verstanden habe, ist es ja die Mischung aus beidem, ja? Ich brauche eigentlich ein T mit zwei Füßchen drunter, dass ich zumindest in einem weiteren Fachgebiet noch zuhören und verstehen kann.
Ja. Also das wäre auch meine persönliche Theorie. Ich wünsche es mir natürlich auch, weil, wie soll man es sagen, mein Werdegang natürlich auch genauso aussieht, als eigentlich mal gelernter Maschinenbauer, der mittlerweile eigentlich eher in Automatisierungs- und Softwaretechnik unterwegs ist.
Voilà.
Aber es ist auch halt die Erfahrung, die ich jeden Tag mache, dass mittlerweile halt diese Kreuzbefruchtung zwischen verschiedenen Disziplinen halt sehr, sehr hoch ist. Ja, also dass gerade dadurch, dass man Problemlöseverhalten eines Ingenieurs mal gelernt hat und zu gelernt hat, wie ein Ingenieur zu denken, wir sprachen eben noch während unseres Telefonats drüber, das ist, glaube ich, der große Wert des Ingenieurstudiums. Es ist nicht zu wissen, ja, also es ist nicht das Wissen, sondern es ist die Methode, es ist der Ansatz, die Art und Weise, ein Problem zu strukturieren und eine Problemlösung anzugehen. Das ist für mich die Essenz des Ingenieurwesens.
Da gibt es aber noch einen großen Unterschied, den auch an den Hochschulen nicht so ganz aufgelöst ist und ich auch historisch so ein bisschen auch immer wieder kennengelernt habe. Sie werfen da zwei Sachen zusammen, und zwar den Methodenlöser und den Problemlöser. Die klassische Ausbildung und die Forderung auch im Unternehmen ist, Unterwachskörper, Problem lösen. Steht auch ganz oben im World Economy Forum, stand das ganz lange als oberste Disziplin, Problem lösen. Erstaunlicherweise ist es tatsächlich so, und das ist auch ein Lehrgebiet gewesen, ich glaube, Karlsruhe war da relativ stark seinerzeit, dass es eben auch, man kann über Methoden zur Problemlösung kommen. Der Vorteil des Methodenlösers ist, dass ihm eigentlich völlig egal ist nachher, wie viel Abweichung es hat oder nicht, er ist darauf vorbereitet. Schönes Beispiel bei uns war der Kollege Gamdan, mit der fertigen Zeichnung und danach war die Axialkolbenmaschine fertig. Die hat nie funktioniert, kam auch nie in den Markt. Wir brachten von einem Getriebe eine komplette Simulation inklusive der Simulation der Kosten auf Leistungsbasis. Dieses Getriebe wurde zusammengebaut, das war natürlich auch zu schwer, aber es funktionierte auch auf Anhieb, weil wir es so gemacht haben. Und als wir uns anfingen, Problemlösung einzuführen, im klassischen Sinne, das nächste Muster hat nicht mehr funktioniert. Ich glaube zutiefst daran, dass die Methodenlöser im Vorteil sind. Die Ingenieure haben eine höhere Durchdringung von Methodenlöser. Ich glaube aber, Methodenlösen und vernetzt denken und systemische Kompetenz ist ein Talent. Nicht beliebig nachholbar durch Schule. Und basierend darauf haben wir da auch muss man gesellschaftlich eher darauf achten, dass wir so hochwertige Disziplinen, auch gerade in der Technik, bewusst diese Menschen auch gefördert werden und nicht woanders divergieren, wo sie mit ihren Methoden sehr viel erfolgreicher sind.
Das halte ich für das perfekte Schlusswort, da wir jetzt die eine Stunde 20 Marke überschritten haben. es hätte, glaube ich, noch Stunden weitergehen können. An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie, Professor Klifkin, an dich, Markus. Ich fand es wieder für mich sehr, sehr unterhaltsame und auch sehr spannende und interessante und informationsreiche fast 80 oder über 80 Minuten mittlerweile. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Und
wie immer viel zu kurz.
Wie immer viel zu kurz. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Wir versprechen mal Geschenke, weil ich möchte wirklich wissen, wer diesmal durchgehalten hat.
Schulterklopfen. Ich komme nicht dran, weil ich so kurz gewachsen bin. Aber, oder wir nehmen eine Leiter mit. Aber tatsächlich habe ich neulich jemanden gesehen, der gesagt hat, als Geschenk gibt es einen Schulterklopfen. Das fand ich das sinnvoll und das kann man auch gut erfüllen.
Perfekt. Wunderbar. Damit einen schönen Abend und
herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.